Diese Folge wird präsentiert von der Sparkasse Bremen, Ihrem zuverlässigen Finanzpartner für Unternehmen, vom Kiosk bis zum Konzern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Sehr, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefanie Can. Ich bin Friseurmeisterin und Unternehmerin aus Bremen. Bin fast 35, habe in Bremen-Schwachhausen ein Friseurgeschäft mit 15 Mitarbeitern. Das führe ich zusammen mit meinem Mann. Wir haben einen einjährigen Sohn und ich bin jetzt selbstständig im achten Jahr.
Wolltest du denn schon immer Friseurin werden?
Tatsächlich bin ich die große Ausnahme, ja. Viele meiner Kollegen wollten es immer nicht. Auch mein Mann hat überhaupt nicht vor, Friseurin zu werden. Bei mir war das anders. Ich habe eigentlich schon ganz früh gewusst, zumindest, dass ich in die Richtung möchte. Also meine Mama ist Kosmetikerin und medizinische Fußpflegerin gewesen und war auch lange selbstständig. Und Fußpflege war überhaupt nicht mein Thema, aber dieses ganze Kosmetik und Haare haben mich schon früh dadurch sehr interessiert, weil ich auch gemerkt habe, wie glücklich man Menschen oder wie schnell man Menschen damit glücklich machen kann oder wie schnell man eine Resonanz bekommt von seinem Gegenüber. Ja, nun ist es so, dass meine Mama, ich sag mal, die einzige in unserer Familie ist, die keinen akademischen Abschluss hat. Ansonsten sind in meiner Familie eigentlich alles Ärzte und Lehrer und somit sollte auch ich eigentlich Zahnmedizin studieren. Und habe dann relativ früh, ja, schon vor der 10. Klasse gesagt, ich möchte gerne am liebsten eine Ausbildung zur Friseurin machen. Ja, wo denen meine ganze Familie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und tatsächlich damals der Spruch kam, dann werd doch Putzfrau, da brauchst du keine Ausbildung machen und verdienst genauso viel. Ich habe dann noch die 11. Klasse des Gymnasiums besucht und habe aber immer wieder oder immer stärker gemerkt, dass ich das für Zeitverschwendung gehalten habe, weil ich dachte, ich brauche das Abitur nicht für die Ausbildung und habe dann nach der 11. Klasse, ich muss sagen, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen. Das war vielleicht ein Grund, warum ich das dann auch durchgesetzt habe, weil ich niemanden zu Hause hatte, der sozusagen hinter mir stand und gesagt hat, du gehst jetzt aber, und habe gesagt, ich breche die Schule ab und suche mir einen Ausbildungsplatz.
Also du warst schon ausgezogen, als du in der 11. Klasse warst.
Ja, ich bin mit 17, also ich bin im März 17 geworden, im April bin ich ausgezogen.
Und du warst auch dann jemand, die gesagt hat, ich weiß, was ich will, ich brauche nicht den sicheren Weg, das Abitur dazu noch.
Genau, also das war für mich eigentlich relativ klar. Natürlich hatte ich auch im Hinterkopf, was ist, wenn du nach der Lehre irgendwie merkst, du möchtest doch studieren oder oh, wenn du jetzt einen Fehler machst, auch wenn ich eigentlich wusste, dass das Richtige war, und habe mich dann nochmal beim Arbeitsamt erkundigt und war mir aber dann sehr, sehr schnell sicher, weil ich wusste, dass ich nach der Ausbildung relativ schnell auch meinen Meister machen möchte. Das stand damals schon für mich fest. Und mit dem Meister hat man gleichzeitig also die gleiche Abschlussqualifikation wie mit dem Fachabitur. Und da mir aber klar war, ich möchte kein Jura oder kein Medizin studieren, war das für mich ausreichend, sodass ich dachte, okay, wenn ich dann doch studieren möchte, kann ich das auch über den Weg machen.
Wie lange dauert denn so eine Ausbildung zur Friseurin?
3 Jahre, ganz klassisch wie jeder Ausbildungsberuf. Man kann den natürlich, also man kann die Ausbildungsdauer verkürzen auf 2,5 oder 2 Jahre. Hätte ich tatsächlich auch gedurft, auch von meinen Zensuren. Das hängt so ein bisschen ab von den Zeugnissen in der Berufsschule, von deiner Zwischenprüfung, die du nach 1,5 Jahren hast. Ich habe mich da aber selber, also ich habe mit meinen Chefs darüber gesprochen und habe mich da selber auch mit gegen entschieden, weil ich glaube, dass die 3 Jahre schon sinnvoll sind für die Praxis.
Ja.
Ne, weil es gibt ja das schöne Sprichwort, Übung macht den Meister. Und das ist im Handwerk einfach so.
Und den Meister machst du dann innerhalb den 3 Jahr, der 3 Jahre auch, oder ist das nochmal extra dann?
Das ist nochmal extra on top. Also wie gesagt, die Ausbildung geht dann 3 Jahre und mittlerweile kann man direkt nach der Ausbildung den Meister dranhängen. Was ich nicht, und ich würde auch sagen, die meisten meiner Berufskollegen nicht für super sinnvoll halte, weil ich glaube, dass einem wirklich ein bisschen die Berufserfahrung fehlt. Es war früher mal 5 Jahre, dann waren es 2 Jahre. Das war zu meiner Zeit waren es 2 Jahre. Brauchtest du Berufserfahrung als Geselle und dann bist du zur Meisterschule gegangen. Da gibt es auch zwei Varianten. Einmal die Vollzeitvariante, die ich gemacht habe, und die Teilzeitvariante. Die Teilzeitvariante findet neben dem Beruf statt, in Form von Abend- und Wochenendkursen. Ich habe mich für die Vollzeitvariante entschieden. Das heißt, ich war 4 Monate in Oldenburg auf der Meisterschule. Ich hätte pendeln können, ich habe mir dort aber ein Zimmer genommen und habe dann dort gewohnt und habe halt wirklich, also Unterricht fängt morgens an um 7:45 und geht bis 16 oder 18 Uhr, ist geteilt in Theorie und Praxis. Und genau, und dann hat man unterschiedliche Prüfungen, unter anderem die Ausbildereignungsprüfung gehört dazu, ein wirtschaftlicher Teil, einmal Salonmanagement und halt der praktische Teil. Und ja, ich finde halt einfach es sinnvoll, ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, bevor man den Meister macht, weil du nach dem Meister ja die Qualifikation hast, A, dich selbstständig zu machen und auch junge Leute auszubilden. Und ich finde es schwierig, wenn man selber gerade aus der Lehre kommt. Ja, es ist einfach wirklich so, man hat dann das ein Grund, ein Basiswissen, aber ich finde, man ist noch nicht so weit, meiner Meinung nach, dass man direkt vielleicht mit einem Laden und Azubis durchstarten sollte.
Also die Meisterausbildung bereitet dich dann sozusagen darauf vor, den eigenen Salon zu eröffnen, zu managen, zu gründen, ist eher so wirtschaftlich basiert dann.
Ja, also es sind mehrere Teile, wie gesagt. Einmal so die Ausbildereignungsprüfung, die kann man auch alleine absolvieren, wenn man jetzt sagt, ich brauche gar keinen Meister, aber ich möchte in meinem Salon Ausbilder sein. Dann gibt es halt genau einmal Salonmanagement, dann einmal den wirtschaftlichen Teil, der besteht aus Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht, und halt den praktischen Teil. Und genau, man kann mit dem Meister sich hinterher selbstständig machen, man hat aber auch noch andere Berufsmöglichkeiten, sage ich mal, mit dem Meister. Also man hat ja dann Fachabitur und du kannst daraus auch aufs Lehramt studieren zum Beispiel, also mehrere Studiengänge, aber zum Beispiel auch auf Lehramt und dann an die Berufsschulen gehen. Als Maskenbildner oder wenn man zum Fernsehen will, ist oftmals ein Meister gefragt. Du kannst natürlich auch einfach nur eine Salonleitung machen, musst dich nicht direkt selbstständig machen. Du kannst aufs Schiff gehen, zum Beispiel auf der AIDA, da nehmen die eigentlich auch nur Meister. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, die man machen kann mit dem Meister, aber ja, du wirst auch vorbereitet auf die Selbstständigkeit.
Und ist es so, wenn du jetzt die letzten Jahre das siehst, dass du deine Technik noch erweitert hast, dass du immer besser wirst, oder ist es irgendwann so, dass man das Highest Level erreicht hat und dann
Nee, das wäre
okay?
schön. Also ich würde sagen, ich lerne jeden Tag und mein Team lernt jeden Tag. Und das ist auch gerade das, was ich schon immer an dem Beruf auch reizvoll fand, zudem, dass man so schnell eine Resonanz kriegt von den Kunden. Denn viele Wege führen nach Rom. Also der Beruf ist voller Sprichwörter, die sich irgendwie bestätigen. Es ist tatsächlich so, dass egal, ob neue Trends sind, neue Techniken, die, ich sag mal, von der Industrie vorgegeben werden oder auch einfach nur, wenn du einen neuen Kollegen im Team hast. Ne? Jeder lernt ein bisschen anders. Es ist ein Handwerk, es ist Handarbeit. Jeder hat so ein bisschen seine eigenen Tricks und Kniffe. Und ich finde, man kann jeden Tag lernen. Und ich lerne vom Azubi bis hin zu meinen Mitarbeitern von jedem etwas und jeder von jedem. Und ja, das finde ich halt total toll. Jedes Haar ist anders. Man lernt neue Haarstrukturen kennen, immer mal wieder. Also man lernt eigentlich nie aus.
Jetzt hast du mir meine nächste Frage fast schon vorweggenommen. Ist der Beruf einer Friseurin, ist das eher Kunst oder ein Handwerk? Jetzt hast du gerade gesagt Handwerk, oder ist es irgendwie beides?
Es ist auf jeden Fall beides, würde ich sagen. Also es ist natürlich ein Handwerksberuf und es gibt eine Basis, die man lernen muss, eine klassische Basis, um auch die Fingerfertigkeit zu trainieren, sei es beim Haare schneiden, ich sag mal, bei so klassischen Dienstleistungen, die fast ausgestorben sind, wie Dauerwelle, die im Moment fast ausgestorben sind. Das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann wiederkommt, beim Föhnen und so weiter. Also man braucht schon eine gewisse Fingerfertigkeit und auch ein ja, werden viele nicht wissen, gewisses chemisches und auch mathematisches Verständnis, denn Haarschnitt kann man in Winkeln und Formen erklären. Und Haarfarben sind eigentlich Chemie und Farbverständnis. Und wenn man das begriffen hat und das Fundament sozusagen stimmt, dann kommt der kreative Part oder auch die Kunst, denn man kann alles miteinander vereinen. jede Form, jeden Winkel, ich sag mal, den man beim Schneiden berücksichtigen kann, miteinander verbinden, an unterschiedlichen Bereichen des Kopfes, ob es im Ponymotiv ist, im Nacken, an den Seiten, an der Kontur. Und daraus entsteht dann ein ganz individueller Haarschnitt, vielleicht noch mit einer super individuellen Haarfarbe. Und das finde ich schon, ist eine Art von Kunst. Definitiv.
Nochmal zurück kurz zum ständigen Lernen. Wie lange dauert es denn, bis man jemanden, der gerade mit der Ausbildung anfängt, auf die Kunden loslassen kann?
Auch das ist individuell. Es gibt auch in unserem Beruf mehr Kopfmenschen und mehr Bauchmenschen. Oftmals ist es so, dass es tatsächlich die Bauchmenschen sind. Nicht, weil man sagt, ach, geh mal einfach ran und schneid mal. Aber das sind Menschen, die ja oftmals, auch wenn du an den Übungsköpfen trainierst, einfach erstmal anfangen und dann kannst du ja gucken, dass du denjenigen korrigierst und in die richtige Richtung lenkst. Kopfmenschen stehen sich da manchmal etwas im Weg. Es ist wirklich, wirklich super unterschiedlich. Also wir hatten tatsächlich schon eine Auszubildende, an der wir uns ein bisschen die Zähne ausgebissen haben. Die haben wir auf Kunden losgeschickt, tatsächlich erst so ein halbes Jahr, bevor sie ausgelernt war. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Auszubildende. Ich meine, die kommt aus einer, also ihre Mama ist Friseurin, die kommt aus einer Friseurfamilie. Die ist jetzt im zweiten Lehrjahr. Seit letztes Jahr August und jeder, der weiß, in was für einer Zeit wir gerade sind, wissen, dass auch sowohl letztes Jahr als dieses Jahr natürlich den Auszubildenden auch der Alltag gefehlt hat durch die Schließung des Salons. Die hatte vor 2 Tagen ihre erste Kundin komplett von A bis Z. Und wir haben auch eine Auszubildende, die hat erst im August angefangen und die föhnt auch schon ganz fleißig bei Kunden, weil die da einfach ein Gespür für hat.
Okay, also bis man dann schneidet, sind es aber meist so um die 2 Jahre dann.
Ja. Also es ist so, dass man anfängt, überhaupt mit der Basis erstmal die Fingerfertigkeit zu erlernen. Wie fasse ich eine Schere überhaupt richtig an? Wie gehe ich mit der Schere überhaupt um? Weil eine Haarschneideschere ist nicht so wie eine Papierhaarschneideschere, hat auch ganz andere Preise. Da sind auch immer die Kunden sehr erstaunt, wenn man da mit denen mal drüber spricht. Genau, und dann fängt man an, irgendwann an Übungsköpfen zu schneiden. Und wenn das sicher ist, dann lässt man die Azubis an Modellen schneiden. Und wenn das dann einigermaßen sicher ist, kommt dann der Kunde dran sozusagen.
Okay. Dann habe ich gelesen, dass das Durchschnittsgehalt einer Friseurin oder eines Friseurs ja weit unter dem Durchschnittsgehalt der Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt. Kann man davon denn leben im Moment?
Ja, mit Kurzarbeitergeld, glaube ich, war das jetzt extrem schwierig. Ich würde sagen, ansonsten kannst du davon schon leben. Es gibt auch Friseure, die können davon sehr gut leben. Es kommt natürlich darauf an, in was für einem Salon du bist und was für ein Gehalts- und Preisniveau dort herrscht. Nichtsdestotrotz hast du recht. Ja, dass Friseure leider, leider immer noch, glaube ich, unter dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung verdienen, was meiner Meinung nach an mehreren Stellschrauben liegt. Und ja, das finde ich sehr, sehr schade und ich hoffe, dass da ein Umdenken passiert bald.
Ich habe jetzt gelesen, dass es ungefähr 2.000 € brutto im Monat sind. Ist das realistisch?
Ja, das ist auf jeden Fall realistisch. Und dann kommt es halt darauf an, ob man mit Provisionsmodellen arbeitet oder nicht. Und es gibt allerdings natürlich auch Salons, die viel weniger verdienen mit kleinen Hintertürchen.
Du hast gesagt, es gibt verschiedene Stellschrauben, woran das liegt. Warum sind Friseurinnen und Friseure so unterbezahlt? Also es ist ja, wir brauchen alle einen Haarschnitt, also es ist ja irgendwie auch was Unverzichtbares.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es sind verschiedene Stellschrauben. Ich fange mal an. Ja, etwas zurückzugehen in der Geschichte sozusagen. 1985 hat in Deutschland der erste Cut-and-Go-Salon aufgemacht. Also das ist so eine Stellschraube, nicht die Hauptstellschraube, aber sicherlich eine Stellschraube. Und die Philosophie von Cut-and-Go-Salons war es, eine schnelle Leistung für kleines Geld zu erbringen. Das heißt, der Kunde ist rein, zack, 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 Haarschnitt fertig, ohne Föhn, wieder raus. Zudem fing es an, ich glaube, so Anfang, Mitte der 90er, dass in Deutschland eine Geizesgeil-Mentalität entstanden ist. Gepusht durch diverse Medien, auch Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie Mediamarkt und Co., dass ja, die Menschen quasi immer mehr haben wollten, für ihr Geld. Und so die Kunden und die Friseure da super mit drauf aufgesprungen sind, durch dieses, einmal durch dieses Cut-and-Go-Prinzip, aber auch dadurch, dass leider in der Friseurbranche, ich merke da jetzt gerade ein starkes Umdenken durch die Pandemie, Friseure sind leider, ich sag mal, Eigenbrötler. Also jeder Friseur guckt immer nur, wie ist es bei mir, und andere sind eher Konkurrenz, anstatt irgendwie in der Branche sich auch mal zusammenzutun und zusammenzuarbeiten. Bedeutet, der Kunde hat eh schon im, ja, ich gehe zum Cut and Go im Kopf, da kriege ich einen Haarschnitt für wenig Geld. Umso weniger ich zahlen muss, umso besser. Damals war ja noch gar nicht diese Denke, wie wirkt sich das auf die Mitarbeiter aus? Und so fing dann auch der Friseur, der sich selbstständig gemacht hat, nicht an, wie in der Meisterschule gelernt, zu kalkulieren, sondern hat gedacht, oh ja, ich mache mich am Standpunkt XY selbstständig. Wir haben nun mal eine relativ hohe Friseurdichte in Deutschland, und hat dann 500 Meter weiter bei der Konkurrenz geguckt, was nimmt der denn für einen Haarschnitt? Und Friseure neigen dazu, ich sage jetzt einfach mal banal, mein Nachbar nimmt 25 Euro, dann nehme ich 23, weil dann bin ich günstiger und die Leute kommen zu mir. Nicht irgendwie sich zu pushen, irgendwie ein Preisniveau nach oben zu heben, haben Friseure leider eine Zeit lang dafür gesorgt, das Preisniveau immer mehr nach unten zu drücken. Das ist so eine Stellschraube. Die zweite Stellschraube. Dann die dritte, für mich mit die größte Stellschraube ist, wir haben in Deutschland ungefähr 80.000 Friseursalons, von denen 30.000 unter der 22.500-Euro-Grenze liegen. Bedeutet, diese 30% müssen keine Umsatzsteuern abführen. Ist es jetzt einfach eine Behauptung, die ich aufstelle? Ich glaube, dass wenn ein Friseur sich in diesen Umsatzstrukturen bewegt und in einem Jahr vielleicht nicht unter 22.500 Euro bleibt, sondern vielleicht die 23.000 oder 24.000 Euro Grenze erreicht, wird er das nicht angeben. Das ist einfach eine Behauptung, die ich aufstelle, weil auch das ist so, ich habe wieder mal die 25 Euro genommen. Wenn er dann die Umsatzsteuer abführen muss, müsste der Haarschnitt, der vorher 25 Euro gekostet hat, direkt 30 Euro kosten. Das ist eine Preisanpassung von 20%, was sich die meisten Friseure nicht trauen. Also fallen 1.500, 2.000, 3.000 Euro unter den Tisch, und somit können die ihr Preisniveau halten und machen es natürlich den Friseuren, die einen weitaus höheren Umsatz haben, weil vielleicht wie bei uns aufgrund der Größe gar nicht so wenig Umsatz nur machen können, wäre ja absolut unrealistisch. Ja, machen es denen natürlich auch schwierig. Wir haben jetzt während der Pandemie, haben die Friseure mehrfach und sehr eindringlich gefordert, dass bei den Mehrwertsteuern wir gesenkt werden auf 7%. Wurde leider nicht umgesetzt. Ich glaube, dass diese 7% vielleicht der Anfang wären einer kleinen Lösung, sage ich jetzt mal. Zu einem ist es nun so, dass dadurch, dass Friseure so gering und knapp kalkulieren, jetzt in der Pandemie wirklich viele Friseure sehr schnell mit dem Rücken zur Wand standen, kaum Rücklagen aufbauen konnten. Das ist so der eine Punkt. Und ich glaube, dass die Hemmschwelle der Friseure, die sich unter dieser 22.500 Euro-Grenze befinden, eher sich trauen würden, sage ich mal, ihren Gewinn zu versteuern. Das klingt so doof, trauen würden, aber die haben natürlich auch Angst, dass dann keiner mehr kommt und es das Geschäft nicht mehr gibt. Ich glaube, dass die Hemmschwelle viel geringer wäre bei 7%, weil das wäre ja ein ganz anderer Aufpreis. Und dann ist es so, ich glaube, noch ein weiterer Punkt ist es, dass allgemein beim Friseur, wenn man das mit anderen Handwerksberufen vergleicht, eine ziemlich geringe, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, geringe Gewinnmarge herrscht. Also bei Friseuren rechnet man eigentlich mit maximal, und das ist schon wirklich gut kalkuliert, 20% Gewinn. Das bedeutet, ich habe jetzt einfach mal bei unserem Salon kosten Damenhaarschnitt 60 Euro. Für die 60 Euro bekommt die Dame eine Stunde Zeit von uns. Das ist immer, finde ich, oftmals bei Kunden 60 Euro Haarschnitt, auch gerade wenn man mit ländlicheren Kollegen sich unterhält, oh, da habt ihr aber einen vernünftigen Preis und das ist ja ganz schön teuer und so. Ich sage dann immer, naja, das ist 1 Euro die Minute, geh mal zur Massage. Also da wird keiner aufschreien, wenn du für 30 Minuten 30 Euro zahlst. Das ist, glaube ich, einfach, weil die Kunden so erzogen wurden und manche Friseure sogar schon in dieser Denke sind. Weil von diesen 60 Euro die Stunde, muss man ja einfach nur mal sehen, gehen ja alleine schon knapp 10 Euro, also 9,50 € an Umsatzsteuer einfach so weg. Das ist ja schon, also liegt für mich erstmal der reine Nettoumsatz bei 50 Euro. Davon muss abgezogen werden, Versicherung, Sozialabgaben, Gemeinkosten, Miete, was da alles reinfällt. Und da bleibt einfach unterm Strich überhaupt nicht so viel, dass ich meiner Mitarbeiterin das Gehalt zahlen kann, was ich ihr vielleicht auch zahlen möchte. Ich vergleiche immer mich zum Beispiel sehr gerne mit einem Kfz-Mechaniker oder Kfz-Meister. Ich sage dann immer, es ist auch ein Handwerksberuf, der hat auch seinen Meister. Wenn ich mein Auto in die Werkstatt gehe und ich brauche, ich sage mal, das fachmännische Auge eines Kfz-Meisters, hat der meistens einen Stundensatz, ich sage mal, 90 Euro, es gibt auch welche für 120 Euro. Also ich glaube, da ist die Spanne sehr groß, aber so, das ist so der Stundensatz eines Kfz-Meisters. Ob die Werkstatt schön ist und wo die ist und welcher Kfz-Meister es macht, ist jedem total egal, mir auch. Beim Friseur ist es so, ich sag mal, bei unserem Kundenklientel ist es, die erwarten ein schönes Ambiente, einen gewissen Service. Die möchten auch zu einer bestimmten Person. Es ist nicht egal und dass sie sagen, Hauptsache Meister, sondern ich möchte zum Beispiel zu Steffi oder zu Attila oder zu wem sonst auch immer. Aber wenn ich jetzt meiner Kundin sage, naja, ich müsste eigentlich schon an reinem Stundenlohn, um dass ich das Wasser angestellt habe oder dir Schaumfestiger ins Haar gegeben habe vor dem Föhn oder den Strom, den ich zum Föhnen brauche, benutze, sondern reiner Stundenlohn 90 Euro rechnen, da würde mir, glaube ich, fast jeder Kunde einen Vogel zeigen. Also ich muss auch sagen, wir leben natürlich in Bremen, nicht in Berlin oder München und sind nicht, ich bin nun auch kein Promi-Friseur, aber das ist halt einfach die Realität, ne, wenn man das mit anderen Handwerksberufen vergleicht, was, glaube ich, viel damit zu tun hat, was irgendwann passiert ist mit dem Image des Friseurs und was, wie die Kunden und auch die Friseure erzogen wurden. Genau, also das sind so meiner Meinung nach die größten Faktoren und ich hoffe einfach nur, dass aufgrund der Situation, die wir jetzt gerade haben, die super schrecklich ist, nicht nur für die Friseure, sondern für viele Unternehmer, viele Selbstständige, auch gerade kleine Unternehmen, dass dort ein Umdenken passiert, sowohl von der Kundenseite als auch in unserer Branche von den Friseuren, dass die Friseure es sich auch selbst wieder wert sind, einen gewissen Preis zu nehmen, weil nur dann kannst du deine Mitarbeiter fair bezahlen, nur dann kannst du Rücklagen bilden, vernünftige Rücklagen bilden und auch mal schwere Zeiten überstehen. Es geht ja gar nicht immer darum, ich glaube, viele denken dann immer, oh ja, der Chef, der macht sich einen Reibach, der steckt sich das in die Tasche. Das ist halt einfach nicht der Fakt. Es gibt mit Sicherheit Kollegen, weil es gibt nun mal auch viele sehr günstige Friseure, von denen ich leider weiß, dass da Friseure arbeiten, die zum Beispiel auch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, die froh sind, in Deutschland überhaupt einen Job zu kriegen in dem Bereich. Die werden dann angemeldet auf 30 Stunden, verdienen auch nur 30 Stunden, müssen aber 40 arbeiten. Ja.
Und ist es denn so, dass die Friseure, die dann immer diese Preise weiter senken, die so niedrig sind, die können doch irgendwann auch nicht mehr davon leben, oder?
Ja, da ist halt die Frage, ist auch wieder eine Behauptung, die ich aufstelle. Wenn du natürlich einen in die Kasse und einen in die Tasche wirtschaftest, dann kannst du von dem, was du in die Tasche wirtschaftest, wahrscheinlich doch ganz gut leben. Ne? Das ist ja dieses Problem, auch bei diesen Friseuren, die unter dieser Versteuerungsgrenze liegen, offiziell. Ich bezweifle, dass wirklich 30.000 Euro in Deutschland wirklich darunter liegen. Und das ist nämlich das große Problem. Und dann ist es nämlich so, ja, dass halt viel Schwarzarbeit die Branche dominiert oder auch viel sowas dominiert wie, ach, ich stelle den für geringeren Lohn, für geringere Stundenzahl an, lass ihn mehr arbeiten, dann verdient derjenige ja viel, viel weniger. Aber ansonsten kann ich dich nicht halten und sei froh, dass du einen Job hast. Ne? Das ist halt einfach leider das große Problem. Und man sieht ja auch jetzt gerade in dieser Zeit, es gibt viele Friseure, gerade die im unteren Preissegment arbeiten, die es einfach jetzt schon nicht geschafft haben. Und ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin gespannt, was so Ende des Jahres sich noch abzeichnen wird. Also eine große Friseurkette in Deutschland, die auch im unteren Preissegment arbeitet, hat jetzt die Hälfte ihrer Läden schließen müssen. Und das mit Sicherheit nicht, weil sie so gut gewirtschaftet haben.
Aber diese 30%, die eben unter dieser Grenze liegen, das müssten theoretisch ja eigentlich alles ein Mann bzw. ein Frau-Unternehmen sein.
Genau, also es müssten ein Mann beziehungsweise ein Frau-Betriebe sein. Und dann müssten die ja, ich meine, wenn du unter 22.500 Euro liegst, kannst du dir ausrechnen, wie viel Umsatz derjenige im Monat machen muss. Also davon kannst du nicht leben und nicht sterben, wenn du dann deine Kosten abziehst. Das wird dann jemand sein, der offiziell vielleicht einen besser verdienenden Partner hat oder der vielleicht den Friseurbetrieb nur nebenbei hat, offiziell. Das meine ich ja. Also das ist ja, du kannst, also ich, es kann gar nicht funktionieren. Wie will man davon leben?
Du hast da unterschiedliche Kundenklientel angesprochen. Was unterscheidet euch als Haarmanufaktur denn von eben diesen billigen Friseuren, aber generell von allen anderen Friseuren? Also was ist so euer Alleinstellungsmerkmal?
Also ich glaube erstmal, um auf die, ich sag mal, günstigeren Friseure zu kommen, ich glaube, es ist schon, also es ist bei uns natürlich, wir sind in einem Stadtteil, der schon ein bestimmtes Kundenklientel anspricht. Wir haben unseren Salon in Bremen-Schwachhausen. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich groß geworden, da habe ich meine Lehre gemacht, da wollte ich nie weg. Dann ist es zumal natürlich auch, dass wir viel, viel mehr, also bei den günstigen Friseuren wird es ja gar nicht möglich sein, bei dem Umsatz, den sie machen, dass wir natürlich viel auch investieren in die Fortbildung unserer Mitarbeiter, in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Wir haben natürlich ein bestimmtes Niveau an Produkten, sage ich mal, mit denen wir arbeiten, auch im Farbbereich und im Kabinett allgemein, also und auch im Verkauf. Das ist natürlich schon was, was auch Preise macht, das ist ganz klar. Ja, und ich glaube, was uns noch vielleicht in unserem Stadtteil oder allgemein abhebt von anderen Friseuren, das wird uns jedenfalls oft gesagt, ist, ich habe ja damals angefangen mit einem relativ kleinen Salon und wir sind jetzt ja sehr groß geworden. Und ich glaube, dass zu einem das so ist, dass bei uns wirklich alle Mitarbeiter, auch die, die bei uns neu anfangen, sehr schnell die neuen Mitarbeiter alle auf einem Niveau arbeiten. Also sind da sehr hinterher, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, der vielleicht, jeder Mensch hat Schwächen hier oder da noch Schwächen hat, wir den schnell unter die Arme greifen. Sei es, dass wir es intern machen oder auch mit externen Unternehmen oder unseren Zulieferern und Firmen, denen wir zusammenarbeiten, die quasi auf ein Wissenslevel bringen. Und zum Beispiel bei uns im Salon sind alle, leider zwei, die jetzt neu angefangen haben, noch nicht, weil es aufgrund von der Pandemie nicht möglich war, sind alle bei uns im Salon Diplom-Koloristen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander sprechen, aber auch die Kunden bedienen können. Und ich glaube, was uns auch noch ausmacht, ist, dass wir trotz, dass wir so ein großer Salon sind, ein sehr persönlicher Salon sind. Also wird mir jedenfalls oft gesagt, dass die Kunden bei uns nicht das Gefühl haben, in Anführungsstrichen eine Nummer zu sein, die reinkommen, die Haare gemacht kriegen und gehen, sondern also ich würde sagen, ich kenne von bestimmt 90% meiner Kunden private Geschichten. Ich kenne familiäre Strukturen und ich habe zu meinen Kunden wirklich und auch meine Mitarbeiter zu ihren Kunden wirklich ein sehr inniges und intimes Verhältnis aufgebaut über die Zeit oder auch eine Beziehung aufgebaut. Und oftmals ist das auch bei uns tatsächlich nicht gekoppelt nur an einen Friseur, was ich ganz toll finde, sondern dass, wenn, ich sage jetzt mal, Frau Meier den Salon betritt, dann sind erst mal drei, die sagen: Ach, hallo, und wie geht's Ihnen denn? Und schön, dass Sie da sind. Und nicht nur, dass nur einer stigmatisch sich um diese Kundin kümmert. Ja, und ich glaube, dass das irgendwie, wir sind zwar ein großer Salon, aber ich sage mal, wir sind ein großes Wohnzimmer.
Also es ist schon nicht falsch, da von verschiedenen Klassen von Friseuren sozusagen zu sprechen. Also außerhalb von Corona ist es ja wahrscheinlich bei euch auch so, dass man vielleicht den Kaffee zum Haarschnitt noch bekommt mit einem kleinen
Ja.
Keks oder sowas. Das gibt es bei diesen Cut-and-Go-Friseuren alles ja nicht.
Ja, das fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber ich glaube schon tatsächlich. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Branche irgendwie, ich sag mal, alle auf einem Level irgendwann sind und dass Friseure wirklich es schaffen, irgendwie allgemein ihr Image anzuheben und dass jeder Einzelne versucht, für sich das Beste rauszuholen und irgendwie weg davon kommt, okay, was kann ich noch weniger machen und schneller machen, um es noch günstiger anzubieten. Aber ich denke, dass A durch Service-Dienstleistung, aber auch B durch Fortbildung der Mitarbeiter und des Teams sich tatsächlich auf jeden Fall zwei Klassen in unserer Branche entwickelt haben. Ja.
Und würdest du schon sagen, dass man, um sich für den Beruf zu entscheiden, wirklich eine Passion dafür braucht, eben weil man weiß, man wird nicht reich mit diesem Beruf? Also es soll ja auch Leute geben, die einen Beruf wählen, weil man viel Geld verdient dabei. Aber es ist bei der Friseurbranche vielleicht noch extremer, dass man da wirklich richtig Spaß dran haben und Bock drauf haben muss.
Ja, jein. Also ich würde schon sagen, dass es ein Beruf ist, für den du Leidenschaft und Passion haben musst. Einfach aufgrund, ich meine, man fängt morgens an, hört abends auf, man ist den ganzen Tag mit Kunden, man muss natürlich auch ein Gespür für Menschen haben. Und ich glaube, wenn du jemand bist, der irgendwie schüchtern ist, zurückhaltend ist, keine Lust hast, jeden Tag mit Menschen zu kommunizieren, ich sag mal, abgesehen jetzt von den fachlichen Fertigkeiten, die du besitzen musst, dann wirst du diesen Beruf nicht lange machen. Und natürlich ist es auch so, dass in der Ausbildung, obwohl das auch schon in den letzten Jahren zum Glück stark angehoben wurde, auch die Ausbildungsvergütung natürlich ein anderes als in vielen anderen Berufen. Allerdings glaube ich, dass wenn du Passion und Leidenschaft hast, dass es dann überhaupt gar kein Problem ist, auch in diesem Beruf gutes Geld zu verdienen. Also ich habe bei mir im Unternehmen zum Beispiel auch einen Friseur, der verdient weitaus über 3000 Euro brutto. Also das kommt dann darauf an, ja, was man selber daraus macht, ne? Und wo man irgendwie seinen Weg gehen will und in welche Richtung man in den Beruf gehen möchte und auf welcher Leistungsebene, in Anführungsstrichen mit Leistung meine ich jetzt nicht schnell arbeiten, sondern auch vielleicht Anspruchsebene, man sich bewegt, ist es nicht unmöglich, auch in diesem Beruf gutes Geld zu verdienen.
Kannst du denn sagen, ob deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dem Durchschnittsgehalt einer Friseurin und eines Friseurs liegen?
Ja, legen Sie.
Und das ist dir auch wichtig, und
Ja.
da tust du sozusagen alles auch für, um da eben für die auch der attraktivere oder die attraktivere Arbeitgeberin zu sein.
Ja, also es ist mir sehr, sehr wichtig tatsächlich und es ist für mich auch noch nicht so, dass ich da befriedigt bin, was dieses Thema angeht. Ich habe ein Kalkulationstool, darauf bin ich aufmerksam geworden während des ersten Lockdowns. Und mit dem habe ich meine Preise neu kalkuliert. Und da steht auch ein toller Friseurkollege hinter, mit dem ich regelmäßig im Kontakt bin. Und wir haben jetzt eine, ich sag mal, was heißt Strategie? Ja, wir haben uns einen Plan ausgeheckt, dass wir gerne möchten, dass entweder im zweiten Halbjahr diesen Jahres oder spätestens zum Ende dieses Jahres ein Vollzeitfriseur an die 3000 Euro bei uns verdient. Also wir wollen den Stundenlohn anheben. Das geht natürlich nur, das weiß auch mein Team, mit einem gewissen Umsatz. Ich habe gesagt, ich muss euch natürlich die Plattform geben, dass das überhaupt möglich ist. Aber es ist mir ja ein Herzensbedürfnis, dass es meinen Mitarbeitern finanziell auch gut geht. Und man weiß nie, was heutzutage noch mal auf einen zukommt. Und ich möchte nicht zu Hause sitzen und doof sagen, wenn ich wenn ich meinen Laden irgendwie länger als 8 Wochen geschlossen haben muss nochmal, ich hoffe es nicht, toi toi toi, aber man weiß es ja nicht, dass ich dann irgendwie zu Hause sitze und mir wirklich den Kopf zerbreche, weil es mir in der Seele wehtut, dass ich nicht 2, 3, 4 Monate lang, trotz dass ich gut kalkuliert habe, den Mitarbeitern das Kurzarbeitergeld nicht aufstocken kann und ich dann irgendwie zu Hause sitze und Bauchweh habe, weil ich nicht weiß, wie meine Mitarbeiter nur mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen.
Also im Moment stockt ihr das Kurzarbeitergeld auf.
Also ich habe das im Dezember aufgestockt und auch einen Teil im Januar und dann war es mir tatsächlich nicht mehr möglich. Jetzt dürfen wir ja wieder arbeiten. Das heißt, jetzt fällt es wieder weg. Aber ich möchte, dass selbst wenn es mir vielleicht nicht möglich ist, das immer aufzustocken, also wenn wir nochmal in so eine Situation kommen, möchte ich, dass auch derjenige auch mit den 60 oder 67% jedenfalls über die Runden kommt und nicht irgendwie im Existenzminimum nagt und irgendwie von Hilfen von rechts und links angewiesen ist.
Willst du vielleicht kurz einmal sagen, wie das Tool hieß, was du benutzt? Vielleicht ist das ja interessant für andere auch noch.
Also das Tool, was ich benutze, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, aber der Friseur mit dem oder der Friseurkollege, jetzt mache ich hier Werbung nicht in eigener Sache, heißt Christian Funk. Viele Kollegen werden den kennen. Der kommt aus Lüneburg und ja, hat sich irgendwann der Branche angenommen, was die Zahlen angeht und die Kalkulation, weil er das auch ganz gruselig fand. Und ja, ist mittlerweile, der hat immer noch einen Salon, aber ist hauptsächlich Friseurcoach. Und wie ich finde, macht er seinen Job sehr, sehr gut.
Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach gemacht.
Eben hast du gesagt, dass du immer irgendwie in Schwachhausen auch bleiben wolltest, dich da wohlfühlst, deinen Salon deswegen auch da hast. Du bist da aufgewachsen, deine Familie wohnt wahrscheinlich auch da oder in der Nähe noch. Wie stehen die denn heute dazu, was du machst? Besonders die, die so kritisch dem gegenüberstanden?
Ja, meine Familie, muss ich sagen, ist heutzutage sehr, sehr stolz auf mich. Also für mich war es, vielleicht war auch meine Familie ein bisschen treibende Kraft, ich sag mal, mich so in alles reinzuhängen, wie ich es getan habe. Ich hatte den Anspruch damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, die Ausbildung mit Auszeichnung zu bestehen. Ich wollte den Meister als Beste bestehen. Das habe ich auch alles geschafft und habe auch gemerkt, schon bei meiner Gesellenprüfung, als ich mit Auszeichnung bestanden habe, dass da meine Familie schon stolz war und sich der Blick auf meine Berufswahl schon verändert hat. Und ich muss sagen, heutzutage ist meine Familie sehr, sehr stolz. Ja, wir sind nun, ich würde sagen, nach 8 Jahren in unserem Stadtteil und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, kennen uns relativ viele Leute. Und ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Tante. Und die ist immer stolz, wenn sie irgendwo ist und dann von ihrer Nichte erzählt und dann sagt, ja, das ist von der Haarmanufaktur Jan, denen gehört das. Und dann sagen die, oh, ist das der große Laden der Schwachhauser Heerstraße? Ja, genau. Und dann sehe ich richtig schon immer, wie das Leuchten in den Augen. Also mittlerweile sind die alle sehr stolz und das macht mich ja auch sehr glücklich.
Das heißt, es war irgendwie auch so ein bisschen deine Motivation, zu zeigen, jetzt erst recht, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht.
Auf jeden Fall.
Und ist es irgendwie im Moment so, dass der Friseurberuf eher ein Männer- oder Frauenberuf ist, wie man das über andere Branchen sagt, oder ist das total durchmischt?
Nee, also tatsächlich ist es so, dass in unserer Branche immer noch 80% Frauenanteil herrscht. Also
Okay,
wirklich
das
viel.
hätte ich jetzt so krass nicht gedacht.
Doch, 80% sind Frauen. Jedoch ist es so, dass die Männer bei uns oftmals in Anführungsstrichen die lauteren sind. Also wenn man ja so guckt auf den Bühnen oder bei den Fashion-Shows Backstage, sind es oftmals die Männer, die dort, ich sag mal, im Vordergrund stehen. Was, glaube ich, auch wieder mit mehreren Faktoren zu tun hat. Nicht unter anderem zu verachten, dass Frauen vielleicht irgendwann auch mal Nachwuchs kriegen möchten und der Fokus dann auch woanders liegt. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, also Attila ist in Friseurkreisen viel bekannter, als ich es bin. Also der hat Wettbewerbe, Meisterschaften mitgemacht, der gibt Seminare, der hat Shows auf der Bühne auf unterschiedlichen Plattformen schon gegeben und hat dadurch natürlich eine unheimliche Connection und ist relativ bekannt, sein Name. Mich hingegen kennen nicht so viele, was aber auch total in Ordnung ist, weil wir haben auch unsere Rollen so verteilt. Ich sage erst so das Aushängeschild nach außen und ich manage im Salon alles. Aber ja, auch da appelliere ich immer an die Frauen, gebt Gas und zeigt euch. Ja, aber es ist schon so, dass der Großteil immer noch Frauen in dem Beruf sind.
Du hast mir wieder was vorweggenommen, ich wäre erst später dazu gekommen, aber man kann dir sagen, du hast deinen eigenen Friseursalon, es ist Corona gerade, du hast deinen jungen Sohn. Wie viel Freizeit bleibt dir da im Moment noch wirklich für dich? Also, weil das ist ja schon ein Pensum, was viele nicht so haben, gerade in dieser Zeit jetzt.
Ja, also wir hatten natürlich die letzten 10 Wochen viel Freizeit, ungewollte Freizeit. Nichtsdestotrotz beschäftigt man sich natürlich jeden Tag mit dem Thema Salon und Corona und Schließung und Hilfen und was es nicht alles gibt. Natürlich ist es so, dass wenn ich, also jetzt gerade würde ich sagen, habe ich gar keine Freizeit so die letzte Woche gehabt. Und im normalen Alltag würde ich sagen, habe ich auch wenig Freizeit. Also ich sage jetzt mal Freizeit im Sinne von dem, dass ich Zeit habe wirklich nur für mich. Was für mich aber völlig in Ordnung ist, weil meine Arbeit sich für mich größtenteils nicht anfühlt wie Arbeit. Also ich liebe meinen Job und ich bin unheimlich glücklich, seit einer Woche wieder im Laden zu stehen. Und ich stand am Montag wirklich im Salon mit Tränen in den Augen und habe zu einer Kundin gesagt, oh, wie ich diese Geräusche vermisst habe. Ne? Der eine föhnt, da rascheln die Folien, da klappert die Schere, das Telefon klingelt. Also es ist irgendwie für mich, ja, nicht unbedingt immer nur Arbeit. Natürlich gehört auch Arbeit dazu. Und auch ich habe Tage, wo ich denke, ich habe heute keine Lust. Aber ich liebe meinen Job. Und natürlich, wenn ich mein Hauptjob, oder was heißt mein Hauptjob, aber den Job im Salon, irgendwann nachmittags oder abends, je nachdem, ob mein Mann den Kleinen abholt oder nicht, beende und meinen Sohn abhole, ist auch das für mich. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich liebe es, mit dem kleinen Sohn Zeit zu verbringen. Und von daher ist das für mich total in Ordnung. Und auch ich schaffe es mal am Wochenende, mir einen Abend freizuschaufeln, wo ich mich nur um mich kümmere. Aber ich glaube, das ist, wenn wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wenn du deinen Job liebst, dann raubt er dir auch nicht so die Energie, dass du das Gefühl hast, ich brauche jetzt unbedingt super viel Me-Time, wie ja heute viele sagen.
Du hast am Anfang erzählt, es war schon immer dein Wunsch, Friseurin zu werden. War es auch da schon der Wunsch, immer den eigenen Salon irgendwann zu haben, die eigene Marke sozusagen?
Ja.
Also es war schon dein Ziel, bevor du überhaupt angefangen hast mit der Ausbildung, dass du gesagt hast, irgendwann den eigenen Laden?
Ja, also für mich war klar, ich möchte nicht mein Leben lang nur hinterm Stuhl stehen, ich will irgendwie mehr. Man muss dazu sagen, ich war in der Schule, ich sage mal, auch so ein bisschen das untypische Mädchen. Meine Lieblingsfächer waren Mathe und Chemie. Bio fand ich auch ganz gut. Die meisten Mädels sind ja eher so Kunst und Deutsch und Geschichte, das war alles so nicht so meins. Deswegen fand ich schon immer die Zahlenstrukturen super interessant, die hinter einem Friseur sind. Warum ist die Branche so? Warum wird so wenig gezahlt? Kann man das ändern? Kann ich das vielleicht ändern? Könnte ich da ein Vorreiter werden? Also es war schon alles immer was, was mich sehr gereizt hat. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, da war ich im zweiten Lehrjahr, habe meiner Chefin nach Feierabend die Haare gefärbt und habe am Waschbecken, ich weiß es auch noch, als wäre es irgendwie gestern, und sie sagte dann auch, du löcherst mich wie ein Schweizer Käse, und habe sie da gefragt, wie alt warst du, als du den Meister gemacht hast, wie war das, als du dich selbstständig gemacht hast, hattest du Angst, woran musstest du denken und habe ihr auch, also es war auch im Salon schon seit der Ausbildung kein Geheimnis, dass ich gesagt habe, weil ich möchte das auch irgendwann.
Ja, und wie ist sie damit umgegangen?
Die war damit völlig entspannt. Ist natürlich, also sie hat gesagt, das findet sie toll und dass jemand so ambitioniert ist und so. Ist natürlich im ersten Moment, wenn dann, glaube ich, mit die stärkste Kraft im Salon geht, erstmal ein Schock. Ich muss aber sagen, ich hatte damals zwei Chefinnen und zu der einen Chefin, mit der ich da auch am Waschbecken lag, habe ich bis heute ein sehr gutes Verhältnis.
Jetzt hast du ein paar Fragen aufgezählt wieder, die du ihr gestellt hast, die ich dir jetzt auch stellen würde. Hattest du keine Angst, keinen Respekt? Also doch Respekt bestimmt, aber hattest du nicht irgendwie die Angst, dass es eben nicht richtig klappt mit der Selbstständigkeit? Weil es ist ja schon ein Risiko, was du eingegangen bist auf jeden Fall.
Doch, auf jeden Fall. Ich bin sowieso, was Dinge angeht, die ich nicht kontrollieren kann, war eher ein Angsthase. Aber ich wusste, irgendwann muss ich diesen Schritt ja gehen. Und habe ihn damals quasi auch nicht alleine gewagt, sondern mit einer ehemaligen Kollegin zusammen. Habe viel mit meiner Familie gesprochen und ich habe das riesengroße Glück, dass meine Familie mir finanziell damals unter die Arme gegriffen hat, sodass ich nicht mich so extrem, ich sag mal, in Schulden schmeißen musste, mit dem Kleinsalon jedenfalls, wie vielleicht jemand anders, der sich frisch selbstständig macht. Und ich habe einen sehr großen Freundeskreis, der mich immer wieder hat bestärkt. Also ich war schon immer der Gedanke, ich möchte mich selbstständig machen, habe aber trotzdem nach dem Meister noch fast 3 Jahre oder 4 Jahre im Salon gearbeitet, wo ich vorher war, weil ich diese Angst hatte. Aber mein Freundeskreis hat immer gesagt, oh, du bist so gut und du kannst das und wenn einer, dann du und mach das und so. Und irgendwann, glaube ich, war einfach der richtige Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt. Und ich habe mir immer gesagt, ich lebe zum Glück in Deutschland, ich werde nicht unter der Brücke schlafen müssen und ansonsten gehe ich wieder zurück in den Beruf. Aber wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es nie wissen.
Ja.
Ja, und bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung damals für mich getroffen habe.
Du hast eben gesagt, dann mit dem Kleinen, solange hast du dich nicht so in Schulden beworfen. Was mit dem Größeren anders? Musstest du dafür einen Kredit aufnehmen dann?
Ja. Also der Laden, in dem wir jetzt sind, das war vorher ein Einzelhandel. Das war ein Hi-Fi-Geschäft, sage ich jetzt mal. Also ganz andere Voraussetzungen, die der Laden erfüllen musste für den Vorgänger als für uns jetzt. Das heißt, wir haben wirklich aus dem Laden alles raus. Also wir haben Stromleitungen neu gelegt, Wasserleitungen neu gelegt. Wir haben komplett den Laden einmal über Kopf geworfen. Und natürlich, wir haben jetzt einen Salon von 260 Quadratmeter mit der Einrichtung und allem. Da ist schon einiges zusammengekommen und das hatte ich natürlich nicht auf der hohen Kante liegen.
Gab es denn anfänglich beim Gründen mit dem kleinen Salon irgendwelche Probleme, an die du dich noch erinnerst? Irgendwas, wo ihr euch die Zähne dran ausgebissen habt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß nur, was bei der Renovierung krass war, dass wir, ich meine, das hat jetzt nichts mit der Gründung an sich zu tun, aber da waren, ich glaube, da war irgendeine Wachstapete oder Kreidefarbe, also irgendeine Farbe oder Tapete an den Wänden. Das weiß ich noch, da habe ich geflucht ohne Ende. Aber ansonsten muss ich sagen, glaube ich, waren wir sehr gut vorbereitet. Wir hatten einen guten Businessplan, wir waren, glaube ich, gut kalkuliert, was Worst Case und Best Case Szenario angeht. Und ich muss sagen, zum Glück gab es nie in diesen 8 Jahren so ein Stolperstein. Ich meine, natürlich, die Pandemie hat mich völlig aus den Socken geworfen. Ich habe es damals mit einer Kollegin gemacht, die ist irgendwann gegangen. Das war ein großer Meilenstein. Oder auch, wie wird jeder Selbstständige kennen, nach ein paar Jahren pendelt sich das ein mit den Steuern. Jeder wird irgendwann mal ein Jahr gehabt haben, wo er so richtig ordentlich Steuern nachzahlen musste. Das ist natürlich im ersten Moment auch, dass man denkt, puh, okay, muss ich erst mal gucken, wo ich das jetzt so liegen habe. Aber da ich einfach immer sehr, sehr vorsichtig war, mit Geldentnahmen und solchen Dingen habe ich da eigentlich immer ja gut gewirtschaftet und konnte so bis jetzt also ja mich immer gut über Wasser halten und ich glaube, ich bin doch einfach nicht so schnell klein zu kriegen.
Welchen Anteil nimmt denn der Papierkram sozusagen in deiner Arbeit an? Also wie schneidest du die Haare und wie viel musst du dich ums gesamte Business kümmern?
Also ich sag mal so, ich habe einen Tag, das heißt 6 Stunden für mich in der Woche, an dem ich nur Büro mache. 30 Stunden die Woche bin ich im Salon. Aber diese 6 Stunden reichen eigentlich nicht aus. Also da mache ich das Wichtigste und das, was liegen bleibt, das mache ich dann mal am Wochenende. Und natürlich ist es auch einfach mehr geworden mit dem größeren Laden, ne? Einfach ein größeres Team. Und es ist ja nicht nur Papierkram, es sind ja auch mal Mitarbeitergespräche, Sachen, die im Salon irgendwie optimiert oder erneuert werden. Es sind Gedanken, die man sich macht über die Ausbildung, wie man das irgendwie anders strukturieren, besser strukturieren kann. Und das kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich sage jetzt mal theoretisch so viel, wie du willst, weil du kannst dich natürlich an Ideen und Gedanken, kannst du dich ja stundenlang beschäftigen. Wir versuchen das zu Hause sehr zu minimieren, mein Mann und ich. Also wir sagen immer nach einem Arbeitstag oder wenn ein Thema ist, versuchen wir es im Salon noch zu besprechen. Und wenn es zu Hause stattfindet, dass wir dann wirklich sagen, okay, 5 bis 10, maximal 15 Minuten, Thema A, B, C mal eben ansprechen, sonst notieren wir uns das. Aber dass dann wirklich zu Hause auch zu Hause ist. Weil ansonsten, glaube ich, wären wir 24 Stunden damit beschäftigt, uns mit dem Laden auseinanderzusetzen.
Und hat man als Friseursalon eigentlich auch irgendwie Partnerschaften mit bestimmten Marken, dass ihr nur deren Produkte den Kunden empfiehlt oder anbietet oder sowas? Oder gibt es das eher nicht?
Also gibt es auch nicht. Also du kannst es sowohl als auch machen, aber meistens ist es schon so. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir uns mit einer Firma am meisten identifizieren können. Also ne, sprich Farbe, Pflege und so. Man guckt natürlich, es gibt viele Firmen, wenn du dich selbstständig machst, viele Firmen auf dem Markt und meistens ist es so, dass man sich die Außendienstmitarbeiter oder an die Firmen einmal wendet und die Außendienstmitarbeiter einen besuchen kommen, die einem ein paar Probeprodukte sozusagen dalassen oder Probefarben und man kann sich erstmal ausprobieren und legt sich dann meistens schon fest auf ein, zwei, maximal drei Firmen, sage ich mal. Es gibt auch Salons, die haben ganz viel gemischt, aber dass man schon ein Konzept verfolgt und so haben wir natürlich auch unsere Firma, mit der wir finden, dass die am besten zu uns passt und mit der wir am besten fahren.
Und gibt es dann spezielle Rabatte, wenn ihr nur sagt, wir machen, benutzen nur die Produkte von Firma XY, oder macht ihr das einfach dann auch, weil ihr findet, nur die sind die besten und wir benutzen nur die?
Also ich würde sagen, nur die Besten, das gibt es gar nicht. Also ich glaube, jede Friseurmarke hat sein Für und Wider. Es kommt dann immer darauf an, was passt am besten zu mir. Und natürlich ist es so, dass du wie mit jedem Geschäftspartner oder wie mit den meisten Geschäftspartnern anfängst natürlich zu gucken, okay, kann ich irgendwelche Rabatte bekommen? Kann ich irgendwelche Preissenkungen irgendwie erzielen? Und das sind dann halt individuelle Verträge, die man aushandelt. Und natürlich ist der Handlungsspielraum größer. Da braucht man sich nichts vormachen, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehm von Firma XY nicht nur die drei Haarfarben und von der anderen Firma nehme ich die drei Haarfarben, sondern wenn man da in einer Farbfamilie, sage ich mal, bleibt, hat man natürlich anderen Spielraum. Ja, das.
Gibt es denn irgendeine Geschichte oder irgendwas, an das du dich jetzt in deiner Laufbahn erinnerst, was du so nicht mehr vergessen wirst, außer der Tapete?
Meinst du eher Kundengeschichten, positive Geschichten, negative Geschichten? Ich glaube, ich habe zu allem irgendwas.
Wir können gerne was Positives und was Negatives machen.
Jetzt muss ich überlegen, welche ich der Geschichten denn erzähle oder preisgebe. Ich sag mal, eine der, fangen wir mal erstmal mit dem Negativen an, dann kommt das Schöne zum Schluss, dann ist das, woran man sich erinnert. Negative, also es gibt natürlich immer diese Momente, wo du im Salon stehst und dein Bestes gibst und versuchst irgendwie die Kunden glücklich zu machen, obwohl du vorher schon denkst, ich weiß nicht, ob das passt, und dann am Ende quasi in Anführungsstrichen bestätigt wirst. Und da gab es eine Situation, ich war ganz frisch selbstständig und hatte eine Kundin im Salon und habe ganz schnell gemerkt, da passt irgendwie die Chemie nicht zwischen uns. Es gibt tatsächlich solche Kunden, da weißt du auch vorher, du kannst die beste Dienstleistung erbringen, das wird es nicht wettmachen. Und habe auch da versucht, nun irgendwie alles so gut es geht zu machen. Und diese Kundin ist tatsächlich danach vollkommen ausgeflippt und hat irgendwie, ich hätte meinen Beruf nicht richtig gelernt und ob ich nicht fähig wäre. Also ist wirklich sehr unter die Gürtellinie gegangen. Und ich muss dir sagen, das war was mich... Heute würde ich ganz anders mit der Situation umgehen, aber als junge, frisch, selbstständig gemachtes Mädchen, würde ich mal sagen, ich war da zu dem Zeitpunkt noch 27, hat mich das richtig, also ich habe Rotz und Schnotten geheult, ohne Ende. Diese Kundin ist dann ein paar Tage noch mal später wiedergekommen, war bei meiner Geschäftspartnerin, mit der das viel besser harmoniert hat. Und meine Geschäftspartnerin, es war damals die Farbe, die ihr nicht zugesagt hat. Und meine Geschäftspartnerin hat dann gesagt, ja, und sie macht dann bei den Strähnen nochmal dies und das und hat ihr so ein bisschen, ich sag mal, Honig um den Bart geschmiert und hat ihr tatsächlich Strähnen gesetzt mit Haarkur. Also hat überhaupt nichts farblich gemacht. Und das fand ich wirklich krass, weil das ja eigentlich nur wirklich ein psychologischer Effekt war. Die Kundin wurde ausgespült und geföhnt und die Farbe war für sie ein Traum. Und das war
was, obwohl es genau das Gleiche
war. Es war genau die gleiche Haarfarbe. Also meine Kollegin hat nichts verändert. Das war was mich kurzzeitig sehr niedergeschlagen hat, wo ich wirklich sehr traurig war und an mir gezweifelt habe, ob das nun alles der richtige Weg war, auch vor allen Dingen auch, also mein Können und auch, wie ich damit umgegangen bin. Also ich habe danach gedacht, boah, wenn du jetzt immer so weinst, wenn du Kritik kriegst, dann ist es vielleicht doch nicht so das Richtige. Das werde ich irgendwie nie vergessen. Wie gesagt, mittlerweile würde ich damit ganz anders umgehen. Positive Geschichten. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die Stammkundin bei mir war, die an Krebs erkrankte und die mir sagte, sie kann jetzt erstmal nicht mehr kommen, weil sie jetzt ihre Haare verlieren wird. Und ja, sie hofft, dass wir uns wiedersehen. Und einer der schönsten Momente, da kriege ich jetzt schon wieder Pipi in den Augen, war, als sie dann mit einem kurzen, lockigen Kopf vor mir stand und sagte, sie freut sich so sehr auf ihren ersten Haarschnitt und was ich daraus machen kann. Das war einfach so ein Moment, es war einfach so schön und sie hat so gestrahlt über beide Augen, auch nachdem ich ihr dann in Anführungsstrichen an ihren Locken nur ein paar Millimeter irgendwie in Form geschnitten habe. Das war einer der schönsten Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ach, es gibt so viele schöne Momente. Eigentlich habe ich jeden Tag viele schöne Momente. Mit dem Team, wenn ich mit dem Team, zum Beispiel unsere letzte Weihnachtsfeier, die war jetzt nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor, das war wunderschön. Also solche Momente bleiben einem, glaube ich, immer im Gedächtnis, wo man merkt, dass viel, viel Freude dabei ist. Also da könnte ich dir jetzt ganz viele Sachen erzählen, die ich, ich weiß noch, dass die erste Mitarbeiterin von uns, als die ihr erstes Baby bekommen hat, das hat jetzt nichts mit dem Beruf zu tun, aber es war irgendwie, das ganze Team hat das gefeiert und hat gesagt, das erste Haarmanufaktur-Baby, und wir haben Scherze gemacht, dass wir eine eigene Kita irgendwann aufmachen. Also es gibt so viele Momente im Salon, die mit der Arbeit, aber auch mit dem Menschlichen zu tun hat. Da gibt es Tausende, an die ich mich zurückerinnern kann.
Und wie ist das jetzt bei dem Negativbeispiel sozusagen? Nicht speziell das, sondern wenn ihr Kunden habt, die dann total unzufrieden mit der Frisur sind, zurückgeben kann ich das ja nicht mehr, wie wenn ich das falsche Handy gekauft habe oder so. Wie verfährt man dann?
Also im ersten Moment ist es schon mal so, dass wenn eine Kundin eine Dienstleistung reklamiert, was bei uns zum Glück relativ selten vorkommt oder ziemlich selten vorkommt, sage ich auch immer den Mädels, auch gerade die frisch bei uns anfangen, ist ja oftmals so, dass die sagen, oh nee, jetzt ist die Kundin unzufrieden, jetzt kommt die wieder, oh, was will die eigentlich oder so, ne? Kennt ja, glaube ich, jeder, sage ich mal zu den Mädels, und so sind zum Glück auch die schon länger bei uns sind, ich bin total froh über jede Reklamation, die zu uns kommt, weil die könnte auch zum nächsten Salon gehen und da sagen, oh, ich war da und da, es war total beschissen, guckt euch mal meine Haare an, das zeigt ja schon, dass sie Vertrauen zu uns hat, sonst würde sie uns ja nicht die Chance geben, sich das nochmal anzugucken. Und dann, jede Reklamation wird von uns einfach super ernst genommen. Es wird hinterfragt, je nachdem, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel das Reklamationsgespräch führe, ich habe die Dienstleistung aber nicht erbracht, ich hole mir immer die Friseurin dazu und kläre von beiden Seiten ab, was wurde besprochen, war es ein Kommunikationsfehler, was wurde gemacht, war es ein technischer Fehler. Und genau, gehe so eigentlich peu à peu jeden Punkt durch. Und meistens ist es tatsächlich so, dass auch bei Dingen, wo die Kundin im ersten Moment denkt, oh Gott, das ist überhaupt nicht so, wie ich wollte, ist es ganz oft so, dass es fachlich gesehen wirklich zum Glück oftmals Kleinigkeiten sind, die man mit 2, 3 Handschlägen wieder in die richtige Richtung lenkt. Und das wird dann gemacht. Und ich würde sagen, wir haben da zum Glück eine sehr hohe Quote bei den paar Reklamationen, die wir haben, die Kunden dann auch zufriedenzustellen.
Apropos Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ist das in der Friseursbranche, wenn man merkt, wir brauchen 2 Leute mehr? In anderen Branchen beauftragt man dann die Headhunter, das gehe ich nicht davon aus, dass es da so ist. Kennst du dann da Leute im Umfeld oder fallen dir dann welche ein, die in Frage kommen, oder macht ihr eine klassische Stellenausschreibung dann?
Genau, wir machen, also es ist natürlich gerade am Anfang, wenn du ganz klein bist, so wie wir am Anfang, als wir zu zweit waren, da fallen einem natürlich schon welche ein, aber es ist natürlich auch so, ich muss sagen, ich habe noch nie irgendwo jemanden abgeworben, ist auch eigentlich nicht erlaubt, wird oft gemacht, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, und ich nutze dann verschiedene Kanäle, also natürlich einmal klassisch übers Arbeitsamt, was schwierig ist. Aber auch Social Media ist da super, Facebook, Instagram, um dort irgendwie Stellenausschreibungen, dann ist das meist ganz oft auch Mund-zu-Mund-Propaganda, manchmal sind es Initiativbewerbungen, die einen erreichen, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man sagt, oh, ich brauche jetzt 1, 2, 3 neue Friseure, dass man eine Stellenausschreibung macht und man davon ausgehen kann, das dauert jetzt 1, 2, 3 Monate und dann hat man jemanden. Das ist schon schwierig, also es ist schwierig, jemanden zu finden, finde ich, jedenfalls in unserem Salon, der zu uns passt, wo ich auch denke, okay, der hat Potenzial, dass wir da noch was drauf aufbauen können, oder der schon mit uns auf Augenhöhe arbeitet. Das ist nicht so einfach. Gerade Bremen ist jetzt auch nicht so super groß. Viele kennen sich untereinander und irgendwann hat man so seinen Salon und bleibt dann auch da. Wäre schön, und ich glaube, dass es natürlich auch daran liegt, dass viele denken, in dem Beruf verdiene ich nicht viel, also gibt es auf der Seite schon mal nicht viel Nachwuchs, dann gibt es viele Salons, die ich kenne, die nicht mehr ausbilden, was natürlich auch ein Grund ist, und dass die Ausbildung leider qualitativ nicht in jedem Salon gleich ist. Und dadurch ist es schon eher schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Wir haben bis jetzt immer Glück, und arbeiten weiter daran, unser Image nach außen weiter zu stärken, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und bleiben und im besten Fall noch attraktiver werden.
Gibt es denn auch Leute, die sich initiativ bei euch bewerben, die euch schreiben, die zu euch kommen oder so?
Ja, gibt es auch. Haben wir eine Friseurin tatsächlich auch schon gewonnen durch eine Initiativbewerbung. Eine ganz, ganz tolle Friseurin, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und da war nämlich tatsächlich, habe ich sie auch gefragt, wie sie auf uns aufmerksam geworden ist, ob sie es auf dem Arbeitsamt oder Instagram oder durch Freunde oder wie, weil wir haben zu dem Zeitpunkt tatsächlich gesucht. Und sie sagte, nee, sie hat einfach im Internet geguckt, Bremer Friseur, hat sich die Websites angeguckt und hat tatsächlich sich auch nur bei uns beworben. Und ja, es hat sofort sehr, sehr gut gepasst.
Also können die Initiativbewerbungen bei euch durchaus Erfolg haben?
Ja, auf jeden Fall.
Und gibt es irgendwas, du warst ja auch mal angestellt, was dich da gestört hat, wo du gedacht hast, das ändere ich jetzt, wenn ich die Chefin bin?
Ja, na klar. Es ist zum einen der Verdienst, das war mir schon immer, wie gesagt, ein Anliegen, dass meine Mitarbeiter sehr fair bezahlt werden. Zum Zweiten ist es auch das, dass ich ein Mensch bin, bei uns im Salon gibt es wenig Hierarchie. Also ich bin auch mit den Azubis auf Augenhöhe. Natürlich wissen die, dass es bestimmte Regeln im Salon gibt, aber die gibt es für alle. Die gibt es für mich, für den Mitarbeiter, für den Azubi. Aber für mich war schon immer wichtig, im Team zu arbeiten. Nicht, dass die Chefin irgendwo, die sitzt nebenan, die geht auch nie Haare waschen, so nach dem Motto, sondern dass das Teamgefühl fand ich schon immer schön. Weil ich meine, auch wenn jemand ein Azubi ist, sind wir ja trotzdem alles Menschen. Wir können respektvoll miteinander umgehen. Ja, das war mir schon immer sehr wichtig.
Wenn du mir die Hierarchie wieder vorweg wegnimmst als meine Frage, gibt es irgendwie Eigenschaften, die du findest, die eine gute Chefin gerade in eurer Branche ausmacht? Also, sei es diese Augenhöhe, aber vielleicht irgendwas, was da spezifisch noch ist?
Also ich glaube gerade in unserer Branche, ich meine, jede Branche hat so seine eigenen Macken. Also ich glaube, ich kann ja immer nur sagen, was mich auch ausmacht oder was ich finde, dass für mich der richtige Weg ist. Und es gibt mit Sicherheit auch Mitarbeiter, die nicht die richtigen Mitarbeiter für mich sind. Also was nicht bedeutet, dass die nicht gut sind, sondern dass ich vielleicht auch nicht die richtige Chefin für die bin. Aber genau, also mir ist es einfach, ich glaube, was meine Stärken sind oder womit ich mich vielleicht abhebe zu anderen Chefs. Mir ist es sehr, sehr wichtig, auf Augenhöhe zu arbeiten. Mir ist es sehr wichtig, wie es meinen Mitarbeitern geht. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter und ich bin sehr transparent. Also meine Mitarbeiter kennen meine Kosten. Meine Mitarbeiter kennen die Kosten des Salons. Die kennen, die wissen, was sie umsetzen müssen und warum sie das umsetzen müssen. Und wissen auch, wenn sie da ein Mehr erbringen, dass sie da auch sehr fair entlohnt werden. Also ich habe da keine Geheimnisse und ich wüsste auch nicht, warum ich da Geheimnisse haben müsste, weil ich glaube, wenn man fair mit seinem Gegenüber umgeht und da irgendwie keinen Schmuh treibt, dann kann man da auch transparent und offen sein.
Gibt es bei euch denn auch eine Provisionsregelung?
Ja.
Wie läuft sowas dann ab? Kannst also du das Modell einmal beschreiben?
Ja, es gibt natürlich einen gewissen Soll, den die Friseure erbringen müssen. Es gibt einen Salonfaktor. Der liegt bei uns bei 3,6. So oft muss ein Mitarbeiter sein Gehalt umsetzen, dann sind alle Kosten gedeckt und alles, was darüber hinausgeht, bekommt der Mitarbeiter 50%.
Okay. Und ist also, das üblich auch oder ist es oft auch so, dass man Gehalt hat und alles, was drüber geht, geht an?
Also es gibt viele, bei denen wirklich einfach nur das Festgehalt und gut ist. Und es gibt aber auch mittlerweile viele Friseure, die mit einem Provisionsmodell arbeiten, jedoch meistens gestaffelt. Also ich kenne es zum Beispiel von mir von früher noch so, dass es damals so war, du musst einen Soll erfüllen und wenn du dann da drüber bist, gibt es pauschal 10% Verkauf und 10% oder 15%, maximal 20% auf die Dienstleistung. Wir haben damals damit angefangen, dass wir gesagt haben, okay, auf die ersten 1.000 Euro, die du mehr machst, als du machen musst, bekommst du 20%, dann 25%, dann 30%. Das war schon damals, wenn ich da mit Kollegen drüber geredet habe, dass die gesagt haben, wow, und was verdienst du so ungefähr? Und ich habe gesagt, mein Wunsch war es ja damals schon, irgendwann einen größeren Salon zu haben. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass wenn du deine Mitarbeiter halten willst, dass mit einer der größten Schrauben ist, wie du die an den Salon binden kannst, indem du die Färbe entlohnst. Also das ist für mich ganz klar. Und ich habe gesagt, lieber habe ich dann irgendwann an einem Kuchenstück, das lange bei mir ist, nicht ganz so viel Gewinn, aber an vielen Kuchenstücken dann auch eine Summe X. Aber halte die Kuchenstücke alle bei mir und stehe nicht irgendwann da mit einem leeren Kuchenteller so ungefähr. Und habe aber jetzt mit diesem Kalkulationsmodell tatsächlich mich dazu entschieden, einfach um den Mitarbeitern ja auch immer weiter eine Perspektive zu bieten, gesagt, okay, wenn ihr euren Soll erfüllt, dann habt ihr ja quasi schon was Gutes geleistet und das, was darüber hinausgeht, möchte ich, dass ihr da richtig motiviert seid. Also es motiviert ja auch den Mitarbeiter und habe gesagt, ihr bekommt keine 20, keine 15, keine 30%, von allem, was drüber ist, bekommt ihr 50% des Kuchens ab.
Und gibt es da auch große Unterschiede zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von euch oder ist das relativ ähnlich dann doch? Also jetzt unabhängig von Corona, wenn wirklich alle Termine bis zum geht nicht mehr weg sind.
Also es gibt immer Kollegen, die etwas schneller arbeiten und Kollegen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, was aber vollkommen okay ist, weil jeder hat ja sein Festgehalt, was fair ist. Und es gibt nicht, also klar gibt es da Unterschiede. Jetzt nicht riesengroß, aber ich habe schon gesagt, ich möchte meinen Mitarbeitern quasi einen Arbeitsplatz bieten, an dem sie ein faires und gutes Grundgehalt kriegen und selber sozusagen steuern können, okay, mir reicht dieses Grundgehalt und ich möchte dafür aber in Anführungsstrichen einen etwas entspannter geplanten Tag haben. Natürlich müssen die ihren Soll erfüllen, aber das ist bei uns auf jeden Fall gut möglich und es ist auch gut möglich, Provision zu erreichen. Oder jemand sagt, nee, ich möchte mehr. Der taktet sich dann nicht wie am Laufband, aber der guckt dann, dass er ja einfach ein bisschen noch produktiver ist, sage ich jetzt mal so, und wird auch dementsprechend dann entlohnt. Und da gibt es einfach, glaube ich, das hat gar nichts damit zu tun, dass jemand besser oder schlechter ist. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Persönlichkeiten.
Musstest du eigentlich auch schon mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entlassen?
Ja. tatsächlich zwei, wenn ich jetzt rücküberlege, die ich entlassen musste. Mit einer hat es einfach überhaupt nicht gepasst, zwischenmenschlich. Das hat sich aber ziemlich schnell rauskristallisiert. Die hat auch dem Klima im Salon nicht so gut getan. Und bei einer Mitarbeiterin war es aufgrund der Zahlen. Und bei allen Mitarbeitern tatsächlich, mit denen ich hätte mal ins Gespräch, es waren zum Glück nicht viele, aber mit denen ich hätte ins Gespräch gehen müssen, aufgrund zum Beispiel der Zahlen, dass man sagt, okay, also deswegen, ich schmeiße deswegen nicht sofort jemanden raus, aber dass man sagt, okay, dein Umsatz ist noch so und so viel von dem entfernt, wo er hin muss, wie können wir das schaffen, dass du das erreichst? Bist du unsicher? Brauchst du mehr Übungen? Also es gibt ja, wird ja irgendeinen Faktor geben, woran es liegt, dass jemand es nicht schafft. Aber da gab es nochmal so zwei, drei Kandidaten, sage ich mal, die aber, glaube ich, dann selber vielleicht für sich auch entschieden haben, oh, das ist vielleicht hier auch nicht meins. Ich hatte auch eine, die war zum Beispiel super unsicher und hat zu mir gesagt, bevor ich dieses Gespräch mit ihr geführt habe, oh, ich habe das Gefühl, ich erreiche euer Niveau niemals und vielleicht ist einfach ein anderer Salon besser für mich. Hat sich das sozusagen so ein bisschen in Anführungsstrichen von selbst erledigt.
Und wie schwer fällt dir das dann? Also ist es so, dass du dir da Tage Gedanken drüber, was mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Oder bist du eine, wenn du es entschieden hast, dann ziehst du es auch durch?
Nee, fällt mir sehr schwer. Ich bin sehr harmoniebedürftig und bin immer jemand, der lieber Lob ausspricht als Kritik. Das fällt mir sowieso, das heißt schwer, aber es ist nicht so mein Steckenpferd. Jeder hat ja Stärken und Schwächen. Aber jemandem zu sagen, unsere Reise ist hier zu Ende, muss ich dir schon sagen, habe ich bestimmt 3 Tage vorher Bauchweh und mache mir Gedanken, wie formuliere ich das? Wie kann ich jemanden dann vielleicht auffangen, wenn der dann am Boden zerstört ist? Oder meistens male ich mir das ganze Gespräch in Anführungsstrichen viel schlimmer aus, als es dann wird. Also schlimm in Anführungsstrichen. Viel tragischer vielleicht, bessere Wort. Aber da mache ich mir schon viel Gedanken, weil es du nimmst jemanden im ersten Moment, auch wenn er nicht selbstständig ist, aber auch ja irgendwo ein Stück weit seine Existenz weg. Ja.
Wir haben so ein bisschen die Pandemie schon angeschnitten. Eigentlich sollte die keine große Rolle hier im Podcast spielen. Deswegen eher eine private Frage. Was ist denn so das Erste, was du machst, wenn die Pandemie offiziell für beendet erklärt ist?
Also, ich glaube, dass jeder, der mich so kennt, weiß, ich bin ein unheimlich geselliger Mensch. Ich habe einen riesengroßen Freundeskreis. Und ich glaube tatsächlich, dass das Erste sein wird, was ich mache, einen richtig großen Mädelsabend. Mit allem, was dazu gehört. Mit Ausgehen und allem Pipapo. Am liebsten bis morgens um 6 einfach mal wieder tanzen. Habe ich sowieso sehr lange nicht gemacht, dadurch, dass mein Sohn 1,5 ist und natürlich vorher Schwangerschaft und so weiter. Das ist was mir sehr fehlt. Reisen fehlt mir auch sehr, aber es wird natürlich jetzt nicht, sobald die Pandemie vorbei ist, okay, morgen fahre ich in Urlaub. Das wird man dann ja ein bisschen planen. Aber ich glaube, so kurzfristig, das Erste, was ich mache, wird erstmal so ein richtig schöner Mädelsabend sein. Und ich möchte alle meine Mädels, die dann da sind, kräftig umarmen und den dicken Schmatzer aufdrücken.
Hast du denn irgendwie so eine Zukunftsvision? Also weißt du, was du in 5 oder in 10 Jahren erreicht haben möchtest?
Also ja, es ist jetzt nicht so, dass ich einen ABC-Plan habe, sage ich mal, in der Tasche, aber natürlich also weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr glücklich mit dem, was ich erreicht habe und ich glaube, man sollte auch mal schätzen, das, was man schon hat. Aber meine Zukunftsvision ist natürlich, dass wir alle bei uns im Team einen festen, soliden Arbeitsplatz haben, mit dem jeder seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wo jeder sich seine kleinen Wünsche erfüllen kann. Ich wünsche mir ein beständiges Team. Unsere Branche hat eine hohe Fluktuation. Also ich kenne keinen, also es gibt immer welche, die lange da sind, aber unsere Branche ist das schon, dass es vielen Läden eine hohe Fluktuation gibt. Wir haben das zum Glück nicht so sehr, aber ich wünsche mir ja, ein Team, mit dem ich alt werden kann, mit dem man quasi zusammen Ziele erreicht. Für mich privat würde ich sagen, so das i-Tüpfelchen für mich und meinen Mann und meinen Sohn wäre es irgendwann nochmal das Eigenheim. Ja, und dann bin ich, glaube ich, auch glücklich. Natürlich ist es so, wenn man Ziele erreicht, dann entstehen neue Ziele. Aber das wäre schon was. Und was ich wirklich, wirklich toll fänden würde, wenn es einfach wenn die Branche noch mehr Ansehen kriegen würde, einen noch höheren Stellenwert bekommen würde. Und ich habe das damals mal gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe. So ein kleiner Traum ist das immer noch von mir. Aber mal schauen, ob das irgendwann noch mal zu realisieren ist. Ich habe damals immer gesagt, ich würde gerne irgendwann mal auf einer Wirtschaftszeitschrift auf dem Titelblatt sein und ja, die Branche so wirklich ein anderes Licht rücken.
Das wäre eigentlich etwas perfekte Schlusswort gewesen. Ich habe allerdings noch 2 Fragen. Kannst du dir denn vorstellen, weitere Salons noch zu öffnen, in Bremen oder vielleicht in anderen Städten auch?
Nein, mittlerweile nicht mehr. Früher war das mal, am Anfang unserer Selbstständigkeit, war das mal eine Idee, vielleicht auch franchise-mäßig oder sowas zu machen, vielleicht eine Akademie. Aber ich muss dir sagen, ich bin ganz gut damit beschäftigt, mit der Größe von Team, die ich jetzt habe, plus Mama, plus Ehefrau und auch noch eigenständiger Mensch zu sein. Ich finde das toll für alle, die das machen, aber damals habe ich auch überlegt, oder mache ich einen zweiten kleinen Salon auf. Aber ich finde es schon wichtig, als Chef präsent zu sein im Geschäft, auch wenn das nicht immer in voller Länge ist. Und ich glaube, ich könnte meinem Anspruch nicht gerecht werden. Und deswegen ein Salon und auch die Größe. Und ich würde gerne in den Räumlichkeiten für den Rest, sage ich mal, meiner beruflichen Zeit bleiben. Und die Teamgröße, muss ich sagen, für mich ist eigentlich auch ideal. Also wir sind ein großes Team, man hat viel Input und Austausch untereinander, aber ich werde schon noch gerecht, mich um die Mitarbeiter auch so zu kümmern oder denen den Rücken zu stärken, wie ich finde, dass man es tun sollte.
Und du bist auch alleinige Inhaberin im Moment.
Genau, also ich sage mal, ich führe das Unternehmen mit meinem Mann zusammen, weil der ist natürlich, steht natürlich, stärkt mir den Rücken. Und für unser Team und für die Mitarbeiter ist es auch so, die sagen auch immer, wir haben zwei Chefs. Aber ja, auf dem Papier ist es tatsächlich mein Salon. Aber ich meine, ich habe meinen Mann geheiratet und ich werde mit dem auch den Rest des Lebens hoffentlich verbringen. Und für mich gibt es nicht meins und deins.
Super, dann sind nur noch die zwei Schlusskategorien übrig. Das sind einmal Entweder-Oder-Fragen, ganz klassisch. Die Entweder-Oder-Fragen werden präsentiert von der Sparkasse Bremen. Sagt man eher Friseurin oder Friseuse?
Friseurin.
Ist Friseuse denn abwertend mittlerweile? Also ich hab das gegoogelt und da stand oft, dass man beides sagen kann. Und so richtig sicher war man sich da nicht. Deswegen frage ich mal nach.
Du, ich glaube, dass es da vielleicht auch manche gibt, die dir sagen, nö, es ist nicht für mich, ja.
Okay. Luxuskarre oder Familienauto?
Familienauto.
Haare schnell.
Mittlerweile.
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 Hattest du mal was anderes oder war dein Traum mal was anderes?
Mein Traum war mal was anderes. Ich stand früher sehr auf Sportautos und muss sagen, jetzt aus praktikablen Gründen würde ich mich für die Familienkarre entscheiden.
Aber der kleine Traum vom Sportwagen ist noch nicht ganz weg.
Ja, am Top wäre der schon ganz schön, aber das ist okay, wenn sich das nicht erfüllt.
Braucht eine gute Friseurin eher Talent oder Disziplin?
Oh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Talent.
Wir haben am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Ist das Haareschneiden eher eine Kunst oder ein Handwerk?
Ein Handwerk.
Das waren schon die Entweder-Oder-Fragen. Sehr gut. Dann die Fragen in einem Satz. Also ich fange einen Satz an und du vollendest den möglichst in einem Satz eben. Erfolgreich ist man, wenn?
Wenn man im Team erfolgreich ist.
Um eine gute Friseurin oder ein guter Friseur zu sein, muss man
Eine gute Basis haben.
in 30 Jahren.
Möchte ich in Thailand im Holzhaus sitzen?
Irgendwann gründe ich.
Mein Eigenheim.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.